Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm der Hauptstadttourismus, der wegen Corona wieder einmal in den Krisenmodus fällt. Berliner Hotels, Restaurants und Veranstalter bekommen massenhaft Stornierungen rein. Außerdem im Programm der Reisekonzern TUI in der vierten Corona-Welle und wie Arbeitgeber in Bayern mit der 3G-Regel im Büro und in den Werkshallen klarkommen. Starten wollen wir aber ohne Corona mit einer Meldung, die wir gerade auch in den Nachrichten gehört haben, die heute Nachmittag aus den USA kam. Jerome Powell, der Präsident der amerikanischen Notenbank, darf weitermachen. Er wurde jetzt für eine zweite Amtszeit nominiert von US-Präsident Joe Biden. Frage an unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. War das denn nun eine Überraschung?
Nicht wirklich. Ich würde sagen, es ist die sichere Wahl. Es ist die Wahl von Joe Biden für Stabilität. Jerome Powell wurde ja vor 4 Jahren mit 84 von 100 Stimmen der Senatorinnen und Senatoren gewählt. Denn das ist ja der Punkt. Biden nominiert der Präsident, aber der Fed-Chef muss bestätigt werden vom Senat. Und Powell ist anders als seine Vize Lyle Brainard, die manche demokratischen Senatorinnen und Senatoren gern gesehen hätten, ganz sicher der Kandidat, den auch die Republikaner im Senat unterstützen werden. Wie gesagt, der US-Präsident ist meiner Meinung nach den sicheren Weg gegangen. Powell selber hatte sich in unzähligen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten im Senat Unterstützung geholt. Und in den letzten Wochen hatten sich viele republikanische Senatoren, aber auch einige Demokraten sehr laut für ihn ausgesprochen. Es gibt Kritik von bestimmten Demokraten, zum Beispiel Senatorin Elizabeth Warren, zuletzt auch von weiteren Senatoren eher auf der Linken. Aber wenn Biden seine Rechnung aufmacht, dass er für die Demokraten, die vielleicht nicht für Powell stimmen werden, dann bei den Republikanern die Stimmen holt, wird der Kandidat Powell am Ende sicher auf mehr als 50 Stimmen kommen, die er braucht. Bidens Bestätigung von Powell ist ja auch eine Rückkehr zu der Tradition Notenbankpräsidenten, unabhängig von der parteilichen Zugehörigkeit zu bestätigen. Powell ist ein Republikaner, seine Vize Brainard ist eine Demokratin. Und sicher hat auch dazu beigetragen, dass der Präsident die Einschätzung hat, dass die USA mit Powell gut durch die pandemiebedingte Rezession gekommen sind.
Wie wichtig ist der Notenbankchef denn für Bidens Wirtschaftspolitik?
Der ist sehr wichtig, ganz praktisch, aber eben auch in der Auseinandersetzung, die immer schärfer wird mit den Republikanern darum. Mit seiner Entscheidung hat Biden zum ersten Mal klargemacht und da vielleicht auch Ängste eben kann die nehmen auf republikanischer Seite, dass er keinen kompletten Umbau der Fed plant. Er muss ja bis im Januar noch 3 Gouverneursposten neu besitzen. Aber konkret jetzt auf Powell geschaut. Dieser hat von Beginn an Maßnahmen ergriffen, die auch Joe Biden so für richtig fand in der Pandemie. Powell hat den Zins niedrig gehalten, damit sich die Wirtschaft schneller erholen kann, wenn es wieder besser läuft. Er hat immer auch ein Auge gehabt auf die Arbeitslosenzahlen. Das war ein wichtiger Indikator. Und jetzt, angesichts der wirklich unablässigen Kritik der Republikaner im Kongress an Bidens Investitionsgesetzen und an der dramatisch gestiegenen Inflation, bietet ein republikanischer Notenbankpräsident sicher auch weniger Angriffsfläche als eine Fed-Chefin, die Demokratin ist und die massiv gepusht wurde von der Linken im Kongress.
Was ist denn von Powell jetzt zu erwarten, sollte er seine zweite Amtszeit jetzt bekommen?
Was alle natürlich von ihm erwarten, ist, dass er dazu beitragen wird, dass die Inflation nicht weiter steigt. Das ist auch das, was der Präsident bei seiner Ankündigung gesagt hat. Er sei zuversichtlich, dass der Vorsitzende Powell und seine Vize Brainard stärker als bisher noch auf niedrige Inflation, stabile Preise und Vollbeschäftigung die Wirtschaft stärken werden. Was er praktisch tun wird, er hat ja schon die monatlichen Ankäufe der Fed in Höhe von 120 Milliarden Dollar um 15 Milliarden Dollar pro Monat angefangen zu reduzieren. Und als nächstes wird dann irgendwann eine Anhebung der Zinssätze wohl ausstehen.
Vielen Dank an Doris Simon. Und wir kommen zurück ins Inland, wo voraussichtlich ab Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz gelten wird, die Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche beschlossen haben. Konkret bedeutet das, wenn in einem Betrieb Kontakt zu anderen nicht ausgeschlossen werden kann, soll der Zutritt nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten möglich sein. Firmen sollen das tatsächlich kontrollieren und dokumentieren. Eine Neuerung, die für viel Verunsicherung sorgt. Ein Manager des Darmstädter Konzerns Merck sprach heute von einer Irrsinnskomplexität. Wir haben es in den Nachrichten gehört. In Bayern, da gibt es schon Erfahrungswerte. Da gilt eine solche 3G-Regel am Arbeitsplatz schon seit über 10 Tagen. Michael Watzke in München. Wie kommen die Unternehmen denn damit zurecht?
Also von Irrsinnskomplexität haben mir meine Gesprächspartner und Interviewpartner nichts gesagt. Ich habe bei den größten bayerischen Firmen nachgefragt, darunter BMW, Siemens, Audi, auch bei Webasto, einer Firma, einem Autozulieferer, der ja die ersten Corona-Fälle in Deutschland zu verzeichnen hatte, vor 2 Jahren etwa. Und bei allen Firmen hat man gesagt, man hat es so geregelt, dass der Status abgefragt wird. Am Anfang ist der bei allen abgefragt worden, wer dann einen Genesenen oder Impfausweis vorlegen konnte, der musste seinen Status nicht an jedem weiteren Tag belegen. Da wurde es dann auch auf dem Hausausweis sozusagen festgelegt, obwohl der Impfstatus direkt nicht auf dem Hausausweis drauf ist. Das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Und wer sich nicht impfen lassen hat oder nicht genesen ist, der musste eben einen Test machen. Diesen Test kann man auch direkt bei der Firma machen, unter Aufsicht eines Firmenmitglieds, also sozusagen dann bewiesen, dass man einen negativen Test hat. So lief das. Und so sind die Firmen scheinbar auch ganz gut durch die ersten Tage gekommen. Es gab am Anfang mal ein bisschen Schlange, etwa bei Audi oder bei Siemens, aber dann hat sich das gelegt. Und Wolfram Hatz, der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, hat nochmal dargelegt, was für ihn bei diesen Regelungen wichtig ist und was die VBW mittragen kann und was nicht.
Dass das Fragerecht des Arbeitgebers zum Impfstatus eingeführt werden soll, befürworten wir. Dass Dokumentationsrechte eingeführt werden, begrüßen wir. Dass die Testnachweispflicht beim Arbeitnehmer liegt, begrüßen wir. Ein Recht auf Homeoffice lehnen wir ab. Dies senkt im Übrigen eher die Impfbereitschaft.
Denn, so Wolfram Hatz von der VBW, wenn die Leute im Homeoffice bleiben können, immer wenn sie wollen, dann lassen sie sich möglicherweise einfach nicht impfen. Alle anderen Regelungen trägt er mit. Und nochmal ganz wichtig, diese Dokumentationspflicht, die Hatz hier als Dokumentationsrecht bezeichnet, die hilft den Unternehmen natürlich, den Aufwand und die Bürokratie zu verringern. Denn wenn man weiß, dass jemand geimpft ist oder nicht, dann muss man ihn nicht jedes Mal neu fragen oder testen.
Was passiert denn, wenn ungeimpfte Beschäftigte sich jetzt weigern, regelmäßig einen Test vorzulegen? Gibt es da Probleme?
Ich habe diese Frage allen Unternehmen gestellt und alle Unternehmen haben mir gesagt, dazu können wir leider keine Aussagen machen. Man hört es nur im Hintergrund. Da heißt es, das ist bei wenigen Fällen natürlich dann schwierig. Da weiß man noch nicht so genau, wie man rechtlich damit umgeht, auch arbeitsrechtlich, ob man solchen Mitarbeitern dann kündigen kann. Und bei kleinen Unternehmen kann es sehr oft sogar sein, dass die sagen, wir wollen den ja gar nicht kündigen. Wir brauchen diese Mitarbeiter. Sie haben ja vorher auch schon berichtet über den Fachkräftemangel. Also da ist es sehr, sehr schwer. Ich habe mit einer Betreiberin eines Fitnessstudios in München gesprochen. Die hat 4 Mitarbeiter, 2 davon waren bis vor kurzem nicht geimpft. Und die hat gesagt, sie weiß gar nicht, was sie tun soll, wenn die jetzt nicht mehr ins Büro kommen können, weil sie dann eigentlich nicht weitermachen kann. Glücklicherweise haben sich jetzt wohl zumindest eine dieser beiden Mitarbeiterinnen zu einer Impfung überzeugen lassen können. Das ist vielen auch wichtig, weil tatsächlich mit einem Impfstatus ist es sehr viel einfacher für Arbeitgeber, mit den Mitarbeitern umzugehen als ohne.
Und es gibt ja auch schon einige Wirtschaftsverbände aus der Baubranche, zum Beispiel, die eine 2G-Regelung am Arbeitsplatz einfordern, weil sie auch weniger aufwendig wäre, auch in Bayern.
Ja, das gibt es. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden hat oberste Priorität bei Audi, hat mir etwa der Autobauer geschrieben. Wir begrüßen grundsätzlich alle Maßnahmen, die dem Schutz und der Gesundheit aller dienen und für alle Beteiligten umsetzbar und rechtens sind. Und dazu gehört für Audi wohl auch 2G. Das geht vielen so. 2G würde es für viele Wirtschafts-, vor allen Dingen für die großen Firmen, leichter machen.
Wie 3G am Arbeitsplatz in bayerischen Unternehmen umgesetzt wird, das berichtete Michael Watzke. Vielen Dank dafür. Gestiegene Corona-Zahlen, Materialengpässe und dann noch eine Inflationsrate von knapp 6%. Die Deutsche Bundesbank prognostiziert eine Flaute für die deutsche Wirtschaft in diesem Quartal. Die Konjunkturerholung dürfte eine Verschnaufpause einlegen, heißt es im aktuellen Monatsbericht. Und dazu kommt ein Problem, das auch nach der Pandemie bleiben wird, dass die Pandemie aber auch verschärft hat. Der Fachkräftemangel, von dem gerade auch schon die Rede war, auch wenn der DIHK der neuen 3G-Regel heute gelassen entgegensieht. Aus Berlin berichtet Paul Vorreiter.
Unternehmen in Deutschland bereiten sich auf die 3G-Regelung vor, die ab dieser Woche greifen wird. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag geht dabei zunächst nicht von größeren Schwierigkeiten aus.
Nein, wir haben ja die Situation, dass wir über die Möglichkeit, den Impfstatus zu erfragen und auch zu erfassen, eine relativ einfache Regelung haben für die große Masse der Beschäftigten. Wir haben mit der 3G-Regelung, also der Alternative eines Tests, eine weitere Möglichkeit, dort den Pflichten nachzukommen. Und in dem Sinne gehen wir davon aus, dass es im Großen und Ganzen keine Auswirkungen haben dürfte.
So Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Auswirkungen, und zwar massive, befürchtet der Verband dagegen aufgrund des Fachkräftemangels.
Wir hatten ja auch sozusagen schon vor Corona zunehmenden Fachkräftemangel. Was überraschend ist, ist tatsächlich die Intensität, mit der es jetzt auch in einer ja noch wirtschaftlich fragilen Phase in diesem Ausmaß wieder da ist.
Erst vergangene Woche hatte die staatliche Förderbank KfW davor gewarnt, dass der Fachkräftemangel die Geschäftstätigkeit eines großen Teils der Unternehmen beeinträchtigt. Zu ähnlichen Befunden kommt nun auch die DIHK-Umfrage unter mehr als 20.000 Betrieben. Gaben vor der Pandemie noch 47% der Unternehmen an, kein geeignetes Fachpersonal zu finden, so sind es jetzt mehr geworden.
Jedes zweite Unternehmen, genau genommen 51% der Unternehmen, kann offene Stellen längerfristig nicht besetzen.
So Achim Derks. Die größten Lücken beim qualifizierten Personal meldet die Bauwirtschaft. Dort könnten bei 2/3 der Betriebe zumindest zeitweise die Stellen nicht besetzt werden. Ähnlich stechen Gesundheitswirtschaft und der Maschinenbau hervor. Am stärksten nahmen die Probleme, Fachkräfte zu finden, in den Industriebetrieben zu. Und das hat negative Konsequenzen, warnt der DIHK. Mehr als 40% der Unternehmen rechneten damit, dass sie Aufträge ablehnen oder ihr Angebot herunterfahren müssen. Mit dem Fachkräftemangel drohen auch Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung und Energiewende auf der Strecke zu bleiben.
Das betrifft in der Tat auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie können ja sozusagen durchgehen, all die Bereiche, wo Sie viele Fachkräfte brauchen. Das gilt genauso für die Solardächer, das gilt für den Ausbau der Energienetze, das gilt für den Ausbau der Infrastruktur und in der Digitalisierung. Die Telekom und andere Anbieter berichten schon seit Jahren von Engpässen bei Tiefbaukapazitäten. Also sprich, die Breitbandkabel müssen unter die Erde.
Neben akademischem Personal, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, suchten Unternehmen aber auch in niedriger qualifizierten Jobs nach Beschäftigten. Weil zudem mehr Beschäftigte in Rente gingen, als von der Schule nachkämen, ist damit zu rechnen, dass sich der Mangel noch weiter verschärfen werde, warnt der DIHK. Nichtsdestotrotz könne die Politik auch gegensteuern. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fordert unter anderem erneut eine Stärkung der Berufsausbildung. Auch müsste sich die gymnasiale Bildung stärker an den Berufen ausrichten. Ebenso setzt der Verband auf den Abbau von Zugangshürden, vor allem für beruflich qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland.
Über den DIHK-Fachkräftereport Paul Vorreiter. Auch in der Gastronomie und in Hotels fehlt derzeit Personal, auch in Berlin. Und dazu kommen die neuen Corona-Regeln. Seit vergangener Woche gilt dort 2G. Zutritt zu Restaurants, Kinos, Theatern, Konzerthäusern haben nur noch Geimpfte und Genesene. Morgen berät der Senat sogar über 2G-Plus-Regeln. Und dann müssten geimpfte und genesene Menschen zusätzlich noch einen negativen Test vorlegen. Schon jetzt ist der Hauptstadttourismus in einem Krisenmodus. Wieder einmal mit Betrieben, die um ihr Weihnachtsgeschäft bangen. Das berichtet Anja Nils.
Das Berliner Hotel Estrell mit über 1200 Zimmern, Deutschlands größtes Hotel, hatte sich gerade erst ein bisschen erholt. Die Kurzarbeit war beendet. 50% des Umsatzes von 2019 hatte man bereits wieder erreicht, sagt Chefin Ute Jacobs. Aber jetzt gäbe es statt Buchungen fast nur noch Stornierungen.
Das heißt, von diesen 50% haben wir jetzt ungefähr nochmal die Hälfte wieder verloren. Es wird also nicht ausbleiben, dass wir dann bald schon wieder Mitarbeiter in die Kurzarbeit wieder leider schicken müssen. Es ist so traurig, weil das Schwierigste ist halt einfach die Motivation der Mitarbeiter irgendwie hochzuhalten, weil die waren jetzt auch so froh, dass es endlich wieder losgeht und dann jetzt natürlich wieder irgendwie so eine Vollbremsung. Wenn die jetzt schon wieder merken, da sieht der Januar, Februar, März schlecht aus.
Das führe dazu, dass Fachkräfte reihenweise frustriert die Branche verlassen, so Jakobs. Einige Häuser haben bereits dauerhaft geschlossen, sagt Thomas Lengfelder vom Berliner Hotel- und Gaststättenverband.
Also man kann in der Hotellerie rund sagen, dass von unseren Mitgliedsbetrieben, und wir sind fast vollständig organisiert, rund 10% geschlossen sind. Aus verschiedensten Gründen, nicht unbedingt Insolvenzen, sondern Aufkündigung der Verträge, Einstellungen aufgrund wirtschaftlicher Probleme. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann man sagen, dass man rund 15.000 Beschäftigte schon verloren hat.
Hotels können in Berlin die 3G-Regel anwenden. Für Gaststätten und Kultureinrichtungen gilt 2G. Diese vor einer Woche eingeführte Bestimmung hat unterschiedliche Auswirkungen. Während zum Beispiel das Berliner Ensemble, die Staatsoper oder die York-Kinos nach eigenen Angaben kaum Einbußen durch die Einführung von 2G bemerkt haben, sieht es bei Locations, in denen Weihnachtsfeiern stattfinden sollten, anders aus. Im Berliner Wintergarten-Varieté, das neben der Show auch Essen und Getränke anbietet, habe sich die Zahl der verkauften Tickets seit Ankündigung der Maßnahme halbiert, meint Geschäftsführer Georg Strecker.
Wenn jetzt eine Gruppe, nehmen wir mal an, Beispiel, haben 20 Leute reserviert oder sogar schon bezahlt und jetzt sind eben zwei von denen nicht geimpft, dann kann das schnell passieren, dass die anderen 18 sagen, ach, unsere zwei Lieblinge sind nicht dabei, nee, dann machen wir die ganze Party nicht und wollen dann einfach alle 20 stornieren. Und das ist halt schwierig, die Situation, denn anders als beim klassischen Lockdown sind wir in so einer Situation gar nicht verpflichtet, irgendwelche Tickets zurückzunehmen. Andererseits neigt man trotzdem dann immer dazu, dass man kulant ist.
Und eventuell dann auf den Kosten sitzen bleibt. Das Hotel Estrell, das auch zu den wichtigsten Kongressstandorten in Deutschland zählt, versucht mit den Kunden bei kurzfristigen Absagen Ausweichtermine und Lösungen zu finden. Je nach Vertrag werden aber auch die Kongressveranstalter mit Stornokosten belastet. Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten stehe man erheblich schlechter da und habe auch schon neue Überbrückungshilfen beantragt, so Chefin Ute Jakobs. Thomas Lengfelder vom Berliner Hotel- und Gaststättenverband will nun erstmal abwarten, wie die 2G-Regelung sich in Gaststätten weiter auswirkt. Auf jeden Fall müsse sie konsequent eingehalten und kontrolliert werden.
Das sollte ein klares Signal sein an uns alle und auch nicht nur als Übergang, sondern man muss dann letztendlich auch sagen, das ist für einen ganz, ganz langen Zeitraum. Denn Ziel ist ja, dass wir möglichst durchgeimpft sind, dass möglichst viele, wenn nicht alle, sich impfen lassen. Und das erreicht man, glaube ich, nicht mit einem ewigen Hin und Her.
Aus Berlin berichtete Anja Nils. Österreich geht ab heute in einen befristeten Lockdown, eine radikale Maßnahme, die die stark betroffene Tourismuswirtschaft dort als schmerzhaft, aber notwendig erachtet, um das Gesundheitssystem zu schützen, aber auch um eine späte Skisaison zu retten. Auch der Reisekonzern TUI ist betroffen, zum Teil zumindest, gibt sich aber heute dennoch zuversichtlich. Aus Hannover berichtet Annette Deutzkens.
Laut TUI-Deutschland-Chef Baumert ist es zu früh und verfehlt, bereits jetzt den Abgesang auf die Skisaison 2021-22 zu singen. Der Lockdown in Österreich sei bis zum 13. Dezember geplant. Die Skisaison beginne traditionell kurz vor Weihnachten. Klar ist aber, eine gewisse Unsicherheit bleibt und das zum wiederholten Mal. Trotzdem versuchte Baumert heute Optimismus zu verbreiten. Die Reiselust der Menschen sei ungebrochen, eine neue Normalität beim Reisen zeichne sich ab, die Kunden seien bestimmte Vorgaben mittlerweile gewohnt. Allerdings buchten viele nach wie vor sehr kurzfristig. Für TUI führt das zu Problemen bei der Kapazitätsplanung. Für den kommenden Sommer rechnet das Unternehmen dennoch mit einer deutlich steigenden Nachfrage und zwar knapp unter dem Vorkrisenniveau. Die erwartete Rückkehr zur Normalität spiegelt sich auch bei den Beschäftigten wider. Vom 1. Dezember an soll es im gesamten Konzern keine Kurzarbeit mehr geben.
Lange, sehr lange hatte man gesucht nach einem Nachfolger für Paul Achleitner, der 10 Jahre Chefaufseher der Deutschen Bank war. Und dann kam am Wochenende eine handfeste Überraschung. Sollte die Hauptversammlung im Mai zustimmen, was als sicher gilt, wird ein Niederländer künftig den Aufsichtsrat führen, Alexander Winans, naturgemäß wenig verdrahtet in Berlin, dennoch eine gute Wahl, sagt im Beitrag von Brigitte Scholtes der Aktionärsschützer Klaus Nieding.
Der Kandidat ist gut vernetzt in der internationalen Finanzbranche und deckt vor allen Dingen mit seiner Kenntnis die Bereiche ab, die für die Deutsche Bank auch wichtig sind. Vor allen Dingen natürlich den Bereich der Anleihen, des Investmentbankings. Er hat gute Kontakte zu Regulatoren. Er ist im Versicherungsbereich groß unterwegs gewesen. Also das sind alles Bereiche, wo die Deutsche Bank sehr starke Interessen hat und wo sie eben auch eine entsprechende Verstärkung gebrauchen kann.
Winans hatte 12 Jahre lang bis 2020 den Versicherungskonzern Aegon geleitet. Begonnen hatte der 61-Jährige seine Karriere beim niederländischen Bankhaus ABN AMRO. Die Deutsche Bank nennt ihn einen überzeugten Europäer mit globaler Perspektive, erkenne die technologischen Anforderungen gut und habe mit Aufsichtsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks zusammengearbeitet. Reicht das für den neuen Job als Oberkontrolleur der Deutschen Bank? Janne Werning von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment ist noch nicht so recht überzeugt.
Herr Winans ist in Deutschland bislang kaum bekannt. Aus seinen bisherigen Stationen ist nicht erkennbar, dass er mit der deutschen Corporate Governance vertraut ist. Zudem hat er auch noch nie selbst eine große Bank geführt. Außerdem hätten wir uns für einen externen Nachfolger eine angemessene Einarbeitungszeit gewünscht.
Auch der Vorstand der Bank verändert sich. Auf den bisherigen Risikovorstand Stuart Lewis, der ein Vierteljahrhundert der Deutschen Bank angehört, folgt mit dessen Abtritt zum Juni Olivier Vigneron. Der Franzose arbeitet bisher in gleicher Funktion bei der französischen Bank Natixis, begann seine Karriere beim amerikanischen Bankhaus Goldman Sachs, kennt aber auch die Deutsche Bank, für die er zwischen 2002 und 2005 als Händler gearbeitet hatte. Was bedeuten diese Personalentscheidungen für das Geldhaus? Klaus Nieding.
Man sieht, dass die Deutsche Bank weiterhin auf Internationalität setzt. Die deutsche Industrie braucht einen starken Finanzpartner an der Seite, der auch in der Lage ist, internationale Projekte zu begleiten.
Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem wahrscheinlichen Nachfolger von Aufsichtsratschef Achleitner, schrieb Vorstandschef Christian Sewing an die Mitarbeiter. Ob Winans aber seine noch zahlreichen Aufsichtsratsmandate wird behalten können, ist fraglich. Aus dem Verwaltungsrat des direkten Konkurrenten Citigroup wird er zwar ausscheiden, doch er ist auch Kontrolleur etwa bei der Air France oder dem Fahrdienstleister Uber.
Soweit Brigitte Scholtes. Und damit fragen wir Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Was hält denn die Börse von dem neuen Chefaufseher bei der Deutschen Bank?
Naja, die weiß noch gar nicht so ganz genau, was sie damit anfangen soll. Die Aktie hat nämlich schon mehrfach die Seiten gewechselt. Aber kurz vor Schluss geht es immerhin um 0,5% nach oben. Der Neue muss sich sicher noch beweisen, aber die Eigentümer scheinen das Ganze dann doch recht wohlwollend zu sehen. Bei der Schweizer Großbank UBS gibt es ja ebenfalls einen Wechsel im Verwaltungsrat. Dort soll der Ire Combe Kelleher den ehemaligen Bundesbankchef Axel Weber beerben. UBS-Aktien steigen um fast 1%.
Und dann gibt es heute noch eine weitaus wichtigere Personalie. Der Fed-Chef Jerome Powell darf voraussichtlich weitermachen, wurde jetzt für eine zweite Amtszeit nominiert vom US-Präsidenten. Wir sprachen ja zu Beginn der Sendung darüber. Wie fallen denn die Reaktionen darauf aus?
Also die fallen überwiegend positiv aus. Kontinuität, das ist das Stichwort in allen Kommentaren und das wird in diesem Fall sehr geschätzt. Und das treibt die New Yorker Börsen kräftig an. Durch die Bank geht es hoch, die Nasdaq und der S&P 500 sind auf Rekordjagd. Der Dollar zieht ebenfalls an. Der Euro fällt auf der anderen Seite auf den tiefsten Stand seit Mitte 2020, notiert bei einem Dollar 12,60. Und der starke Dollar drückt auch den Goldpreis. Gold verliert zum zweiten Fixing am Freitag. Gut 40 Dollar fällt auf 1.819 Dollar. Und wer das Ganze nicht mitmacht und nicht beflügelt wird, ist der DAX. Der sinkt um 0,2% auf 16.131 Punkte.
Und apropos Geldpolitik, die Bundesbank ist pessimistischer geworden, was die Inflation hierzulande angeht. Sieht jetzt sogar eine Inflationsrate von knapp 6% im November. Wie kommt das an?
Das kommt nicht gut an und das dürfte ein Grund sein, warum es hier dann doch abwärts geht. Denn die Bundesbank entwirft wirklich ein sehr trübes Szenario, rechnet mit einer Flaute bei der Konjunktur. Andere Experten übrigens auch, gepaart mit einer steigenden Inflation. Das ist dann die berühmt-berüchtigte Stagflation und die Inflation dürfte sich auch noch im nächsten Jahr halten. Das kann den Aktienmarkt natürlich nicht unberührt lassen.
Deutschlands größter Vermieter Vonovia will rund 8 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung einsammeln. Wie reagieren Börsianer darauf?
Nicht gut, die Aktien geben 1,8% nach. Die neuen Papiere werden für 40 Euro angeboten. Aktuell kosten die Titel fast 55 Euro. Ab dem 24. November läuft die Zeichnungsfrist. Aber damit wäre Vonovia tatsächlich auf der Zielgeraden. Noch schnell ein Blick auf den Anleihemarkt. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,44%.
Börseninformationen waren das von Dorothee Holz. Vielen Dank. Wagners Rheingold in Stuttgart ist gleich ein Thema in Kultur heute, dann mit meinem Kollegen Stefan Koldehoff am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.